Liebe Gemeinde, Ostern, da haben wir dieses Jahr irgendwie das gleiche Problem wie zu Weihnachten. Das Wetter stimmt einfach nicht. Diejenigen, die hier leben, und ich spreche auch aus eigener Erfahrung, seit 20 Jahren gucke ich raus, die Sonne scheint. Aber doch nicht zu Weihnachten. Wir brauchen Schnee, es soll kalt sein, Glühwein und das alles. Glühwein gibt es bei uns trotzdem, weil zum Abend wird es dann doch recht frisch und es bleibt selten viel übrig. Und jedes Jahr besinnen wir uns aufs Neue darauf in der Weihnachtszeit, es kann doch nicht sein, dass nur weil wir keinen Schnee haben, nur weil es nicht kalt ist, wir nicht so richtig auf dieses Weihnachtsgefühl, nicht so in diese Weihnachtsstimmung kommen. Es muss doch irgendwie anders gehen. Und diejenigen, die Weihnachten hier mit uns gefeiert haben, die wissen, es geht auch anders. Dieses Jahr ist Ostern so, dass wir sagen, diese Osterstimmung ist nicht so, wie wir es gewohnt sind. Nun, in den letzten Gottesdiensten, das hat im Grunde mit Palmsonntag angefangen, habe ich so eine Art Themenreihe und ein Name ist neben dem Namen unseres Herrn immer wieder in der Wortverkündigung aufgetaucht. Es war der Name Lazarus. Heute sind wir auch wieder im Johannesevangelium und einfach, weil dieses Thema und der Text uns eigentlich hinreichend bekannt ist, nehme ich nur einen kleinen Ausschnitt. Als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus dort schon 4 Tage im Grab. Das Dorf war keine 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen, vor das Dorf. Aber Maria blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Dein Bruder wird auferstehen, sagt Jesus zu Martha. Ich weiß, erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Sie antwortete, ja, Herr. Ich glaube, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Soweit Gottes Wort hier aus dem Johannesevangelium. Jesus hatte 3 besonders gute Freunde. Wir haben sie gerade namentlich gesehen. Geschwister, Maria, Martha, Lazarus. Diese kleine Stadt Bethanien oder wahrscheinlich war es damals nur ein Dörfchen, ist kurz vor Jerusalem. Und in diesem Haus ging er aus und ein. Habt ihr eigentlich auch solche Freunde, wo ihr aus- und eingehen könnt, wo der Kühlschrank nicht tabu ist? Wir haben hier in La Marina so eine Bodega, die haben das zum Geschäftsmodell gemacht. Da gibt es die besten Tapas hier in der ganzen Umgebung. Jemand gab mir vor so rund 15 Jahren diesen Tipp. Ich dachte, das will ich wissen. Dann gehe ich da also rein. Links von mir reihenweise Fässer übereinander gestellt. Da war ein freier Tisch. Ich setze mich hin. Zum Glück war nicht reserviert. Die Bedienung kommt so vorbeigerauscht wie der Wind gestern und knallt mir so ein Trinkglas auf den Tisch. Weg war sie schon wieder. Es war warm draußen. Ich wollte gern ein Radler. Jetzt sitze ich vor einem leeren Glas. Sie kommt wieder vorbei und ich so, ich wollte, sagt sie auf Spanisch, hol dir doch dein Radler. Da bemerkte ich, wie die Leute alle getränketechnisch nicht bedient wurden, sondern hier war Selbstbedienung. Und diejenigen, die gerne einen Wein mochten, suchten sich einen am Fass aus und füllten den in ihr Glas. Aber wo war das Fass mit dem Radler? Weit und breit kein Fass, wo Radler draufsteht. Und als sie wieder so vorbeiflog, ne, ich so, ich wollte einen Radler. Sagt sie, hol dir doch eins im Kühlschrank. Ich dachte so, jetzt reicht's. Jetzt gehe ich hinter die Theke und mache so den Kühlschrank auf. Tatsächlich, da stand der Radler. So ähnlich war es wohl in Bethanien. Jesus ging ein und aus in diesem Haus. Das waren echt enge Freunde. Freundschaft muss man heute mitunter definieren. Unsere deutsche Sprache, wenn auch die Sprache der Dichter und Denker, ist in diesem Punkt ein bisschen arm. Wir haben nur den Begriff Freund. Und was ist weniger als Freund? Wenn man Freund etwas speziell definiert, dann kommt davor Bekannter. Einige von euch werden sehr beleidigt, wenn ich sie vorstellen würde und sagen, das ist ein Bekannter. Ich angucke, wir kennen uns seit 20 Jahren, auf einmal bin ich nur ein Bekannter. Und wir versuchen dann ein klein bisschen zu tricksen. Wir sagen, das ist ein sehr guter Bekannter. Und hier in Spanien, wo man viel mit dem Wort Amigo zu tun hat, was Freund bedeutet, versuchen wir dann auch eine Steigerung. Irgendwie sind wir hier alle Freunde, Amigos, und dann heißt es gerne, das ist ein guter Freund oder sogar ein sehr guter Freund. Diese drei, Maria, Martha, Lazarus, waren sehr gute Freunde von Lazarus. Und eines Tages wurde einer dieser sehr guten Freunde krank, schwer krank. Jesus wird gerufen. Die Ärzte hatten sie vermutlich schon durch. Er soll ganz schnell zu Hilfe kommen, aber er war nicht um die Ecke. Und Jesus, so glaubten diese Geschwister, verspätet sich. Als er dann endlich nach Bethanien kommt, ist Lazarus bereits seit 4 Tagen tot. Wir haben Karfreitag dran gedacht. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ist Martha. Ich bin überrascht. Martha? Das ist doch die Chefin in der Küche. Es ist doch mehr die Maria, die so diese geistliche Kompetenz hat. Haben wir am Karfreitag gesehen. Heftige Vorwürfe. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Tod, Verlust ist eine schwere Zeit für jede Familie. Und hier trauerte das ganze Dorf. Lazarus, er hatte damals die Familie versorgt. Er war beliebt gewesen. In diesem Haus ging nicht nur Jesus ein und aus, offenbar auch viele andere Freunde. Jetzt ist er tot. Es reißt eine Lücke. Der Stuhl am Tisch bleibt leer. Wie soll es ohne ihn weitergehen? Herr, wärst du hier gewesen, Lazarus wäre nicht gestorben. Wir formulieren heute eigentlich anders. Wir sagen, warum bist du nicht hier gewesen? Nicht wahr? Ich sehe in unserer Mitte einige Leute, die in diesem Jahr einen schweren Verlust im Freundeskreis, in der Familie erlitten haben. Ja, dieses Jahr ist noch nicht alt und wir haben schon einige Male Abschied nehmen müssen. Herr, warum? Diese Frage steht häufig im Raum. Und hier könnte jeder seinen eigenen Namen einsetzen, der mit ihrem Schmerz verbunden wäre. Herr, wärst du hier gewesen? Der Werner, die Hildegard, der Eberhard, die Marianne oder wer immer, sie wäre nicht gestorben. Herr, wo warst du? Ich weiß nicht, ob ihr meiner Empfehlung gefolgt seid und nach Karfreitag die Zusammenhänge im Johannesevangelium etwas ausgiebiger durchgelesen habt. Dann habt ihr gemerkt, Jesus lässt diese beiden Frauen, die ihren Bruder und Versorger in der Familie verloren haben, er lässt sie klagen. Auch trotz dieses harten Vorwurfs. Und ich lerne, er weist sie nicht zurecht. Sie dürfen klagen. Wir dürfen klagen. Das ist ein Gedanke, der sich durch das ganze Wort hindurchzieht. Ich denke an Jeremia, nur ein Beispiel. In einem Gebet klagt er Gott seine ganze Not. Herr, du hast mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Aus meiner Seele ist der Friede vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Gedenke doch, wie elend und verlassen ich mich fühle. In Klagelieder 3. Wir dürfen unserem Herrn unsere Not im Wahnsinne des Wortes klagen. Das finde ich so stark in diesem Zusammenhang. Nein, es ist der, zu dem wir Vater sagen, der, der eine enge Beziehung zu uns sucht. Er hört unser Klagen. Jesus macht sich nicht sofort auf den Weg, als er hört, sein guter Freund Lazarus ist krank. Er lässt sich noch 2 Tage Zeit für alles Mögliche. Keine Ahnung, was er in den 2 Tagen so genau gemacht hat. Aber dann geht er los. Er lässt Lazarus sterben. Und ich merke, sein Zeitplan ist anders als unser Zeitplan. Seine Vorstellungen anders als unsere Vorstellungen. Wir wünschen uns zu Weihnachten Schnee und zu Ostern Sonne hier in der Costa Blanca und merken, es muss auch anders gehen. Es kann nicht sein, dass unsere Herzenshaltung von diesen äußeren Umständen so stark geprägt wird. Und noch etwas leuchtet auf. Jesus macht klar, wozu Krankheit und auch der Tod seines guten Freundes Lazarus gut sind. Er sagt, alles, was geschehen ist, soll zur Verherrlichung Gottes dienen. Nicht nur durch die Totenauferstehung, wie dann später berichtigt wird, kann Gott verherrlicht werden. Auch in der Art und Weise, wie einer seine Krankheit oder den Verlust eines Angehörigen trägt, kann Gott verherrlichen. Es kann ein Hinweis sein auf die Kraft, die aus der Auferstehung kommt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Unsere Bibelfüchse, die stutzen bei diesem Ich bin. Ja, es stimmt. So stellte sich Gott dem Mose vor. Ich bin der Ich bin. Dieser heilige Name Gottes, den die Juden bis heute nicht aussprechen, er steckt in diesem Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und spätestens jetzt müsste jeder begriffen haben, wer dieser Mann aus Nazareth ist. Und wir merken, im Klagen, da liegt nicht nur der Trost, sondern auch die erste Antwort, wenn uns bewusst wird, ich bin nicht allein in meiner Not, in meinem Schmerz, in meinen Schwierigkeiten. Da gibt es einen, dem ich alles klagen kann. Wir Menschen sind da häufig ein bisschen hilflos. Und ich denke häufig an den Tipp, den mir Gottes Wort gibt. Gottes Wort sagt nicht, wenn du bei jemandem bist, der Trost braucht, dann leg ihm die Hand auf die Schulter und sag, es wird schon besser werden. Nein, du hilfst ihm in diesem Moment überhaupt nicht damit. Du hilfst ihm wahrscheinlich überhaupt nicht mit irgendwelchen Worten. Jesus sagt, weinet mit den Weinenden. Das hilft. Und genau das ist passiert. Die Hilfe Jesu ist nämlich noch umfassender damals wie heute. Er blieb nicht auf Distanz, sondern er kommt und er leidet mit. Und da lesen wir, als Jesus sah, wie sie weinte, nämlich die Schwester vom Lazarus, und wie auch die Juden, die Nachbarn weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Und später lesen wir noch, Jesus gingen die Augen über. Johannes formuliert vorsichtig. Jesus sieht das Elend. Und wir merken, er grimmt im Geist. Er wird wütend, heißt das. Er wird wütend über die Menschen, die in ihrer Trauer gefangen sind. Er wird nicht wütend über Gott, seinen Vater, der dieses Leid zulässt, sondern er ist empört über die Kräfte, die auf uns Menschen wirken. Über die Kräfte, die in dieser Gesellschaft auch auf uns Christen wirken, dass wir uns von äußeren Umständen so gefangen nehmen lassen. Und er macht klar, Sünde, Krankheit und Tod sind eigentlich nicht im Gedanken Gottes enthalten. Als Gott den Menschen schuf, hatte er einen ganz anderen Plan mit ihnen. Sie gehören nicht von Anfang an dieser Schöpfung dazu. Und dann weint er. Er versteht den Schmerz der Trauenden. Er leidet mit. Er kennt unser Herz. Er weiß, wie uns zumute ist. Und hier lernen wir Trauerarbeit. Auf dem Weg der Trauer begleitet Jesus seine Freunde Maria, Martha und die Menschen. Er geht mit ihnen den Weg bis nach Bethanien zurück. Er geht den Weg ins Trauerhaus. Er begleitet sie bis ans Grab. Wir dürfen kommen zu Jesus mit unserer Trauer, mit unserer Not, mit unserem Verlust. Aber eben, wir dürfen ihm vertrauen. Aber heute feiern wir Ostern und wir merken, wie dieser Kreis sich zu Ostern eigentlich schließt. Denn Jesus, er weint nicht nur mit ihnen, er hat auch echten Trost. Oh, ich wünschte, wir könnten mitunter genauso trösten, so wie es ihm gelang. Jesus, er guckt die Martha an und er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Ostern wird kommen. Jesus will Martha durch die Hoffnung auf die Auferstehung der Toten trösten. Und wir merken, zunächst gelingt es ihm nicht. Habt ihr das verfolgt in dem Text, den ich gelesen habe? Es gelingt ihm nicht. Seine Worte erreichen ihr Herz nicht. Sie sagt, na klar, jetzt kommt der Theologe mit ihm durch. Ja, ich glaube, dass alle auferstehen werden im jüngsten Tag und so weiter. Im Moment merkt sie, mein Bruder ist tot. Und sie weiß nicht, wie es weitergeht. Sie bräuchte ihren Bruder Lazarus doch jetzt in der Gegenwart. Man macht uns Christen häufig den Vorwurf, wir vertrösten die Menschen auf das Leben nach dem Tod. Ich bin eigentlich ziemlich stolz heute, dass so viele trotz dieses für uns völlig ungewohnten Wetters feuchte Füße riskiert haben und hier feuchtfröhlich im wahren Sinne des Wortes mit uns feiern. Ich bin überzeugt, viele Kirchen in Deutschland sind heute leerer gewesen als unsere hier in La Siesta, trotz den widrigen Umständen. Wir merken, hier sind Menschen zusammen, die es zu Hause vielleicht wärmer, gemütlicher und kuscheliger gehabt hätten. Aber dieser Wunsch nach diesem gemeinsamen Gottesdienst, an diesem Auferstehungstag, erzeugt von eurem Glauben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Und diejenigen, die in diesem Jahr Abschied nehmen durften, von Ewald haben wir hier zusammen Abschied genommen. Wir glauben daran und haben damals im Januar diese Worte gehört. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Doch das wäre wirklich nur ein Vertrösten. Ein Vertrösten auf ein Leben nach dem Tod. Wir wollen jetzt leben. Und wir wollen, darum schmücken wir dieses Kreuz zu Ostern sehr gerne mit einigen Blüten und Blumen. Wir möchten klar machen, dieses Symbol, was normalerweise für den Tod steht, blüht an diesem Ostertag. Denn Leben, und das macht er im Nachsatz klar, beginnt jetzt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Fragt der Martha. Das ist die Frage, die sich an diesem Ostertag uns stellt. Es ist ein schwacher Trost, wenn wir sagen, Gott wird schon wissen, was er tut, über der Trauer, über den Verlust. Wir müssen uns darunter beugen, was Gott getan hat. Ja, er legt nicht mehr auf, als dass wir tragen können. Oder er wurde von seinem Leiden erlöst. Worte, die gut gemeint sind. Worte, die Trost bergen können, aber meistens in dieser Situation der Trauer nicht. bergen. Die Auferstehung, ja, wir freuen uns darauf, aber der Verlust, er bleibt. Der Abschiedsschmerz, er ist da. Und dann tritt Jesus der Martha gegenüber und sagt, so habe ich das nicht gemeint mit der Auferstehung. Ich will dich nicht vertrösten. Ich will nicht schöne Worte finden. Ich will deine Trauer nicht schönreden. Es wäre nur ein unvollkommener Trost. Und ich stelle mir vor, dass Jesus diese Martha anguckt und sagt, schau mich an. Und als seine Augen ihre Augen treffen, sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Denk doch nicht an einen fernen Gott, lieber Gottesdienstbesucher, und noch an eine fernere Zukunft. Das meint Jesus, als er Martha anguckt. Siehst du mich denn nicht? Hörst du denn meine Worte denn nicht? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, es sind auch meine Worte gewesen. Das sagt, es werden noch wieder bessere Zeiten kommen. Ich habe sie dieses Jahr einige Male gebraucht. Für mich, für andere. Aber ich fühle mich ertappt bei diesem Wort. Denn Jesus Christus will klar machen, wenn du Ostern feiern willst aus der Tiefe deines Herzens, dann musst du nicht gucken und schielen auf das Leben nach dem Tod. Ostern will für dich jetzt und hier stattfinden, denn das Leben, von dem Christus spricht, es beginnt jetzt. Glaubst du das? Ich bin die Auferstehung und das Leben, jetzt und hier, für dich greifbar und erfahrbar. Aber es braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen. Ohne wird es nicht gehen. Ohne wird dein Herz leer bleiben an einem Ostern, selbst wenn die Sonne scheinen würde. Ostern braucht Vertrauen. Es braucht so viel Vertrauen, wie manche von euch auf dem Heimweg brauchen werden, wenn sie vielleicht merken, oh oh, die vor mir fahren auf einmal so langsam. Und auf einmal gibt es auch keinen Gegenverkehr mehr, sondern nur in eine Richtung wird gefahren, abwechselnd, und dann siehst du es. Du musst durch diesen See durch. Und du denkst, hoffentlich ist mein Auto hoch genug. Und du beobachtest, wie dein Vorgänger das macht. Und du bist dir nicht sicher. Aber hinter dir hupt schon der Erste. Und dann brauchst du das Vertrauen, langsam im ersten Gang da durchzufahren. Und wenn du auf der anderen Seite bist, wirst du merken, ohne Vertrauen wäre ich nicht rübergekommen. Jesus lebt und wenn wir ihm vertrauen, wird er erfahrbar. Der kann uns nicht helfen, wenn wir keine innere Beziehung zu ihm haben. Denn diese innere Beziehung, dieses Vertrauen, das viele Menschen Glauben nennen, ist für viele nur so ein abstraktes Kopfwissen von bestimmten Aussagen in der Bibel. Aber Glaube ist etwas anderes. Er will erfahrbar sein und er will in der Beziehung erfahren werden. Denn Glaube ist Herzenssache und Glaube ist Beziehungssache. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer da glaubt an mich, der wird nicht sterben. Glaubst du das? An diesem Ostersonntag 2019 hier an der Costa Blanca, wer in Verbindung mit ihm lebt, wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und damit wird in dieser Erzählung von der Auferweckung des Lazarus noch einmal eine ganz neue Dimension deutlich. Es geht in dieser Geschichte nicht nur um die einmalige, wundersame Auferweckung eines Toten. Ich glaube, Jesus wollte hier in Bethanien ein Exempel statuieren. Er wollte deutlich machen, dass es nicht nur um den Glauben an diesen jüngsten Tag geht, sondern eben das, was uns angeht. Leben heute und hier. Ich fühle mich ertappt. In dieser Lazarus-Geschichte merke ich, wie der Scheinwerfer auf mein Leben fällt. Ich denke daran, es gab auch in meinem Leben eine Zeit ohne Beziehung zu Gott. Ich war tot. Da war kein Glaube. Da war nur Kopfwissen. Denn ich bin in einem christlichen Haus aufgewachsen. Aber es war nur Kopfwissen. Es musste der Moment kommen, wo das, was in meinem Kopf vorhanden war, mein Herz erreichte. Und während in unserer Geschichte das so ganz drastisch ist, dass Lazarus auf einmal auf den Ruf Jesu hin, komm heraus, aus seinem Grab kommt, so musste ich erleben, wie Jesus in meinem Leben auch ein Machtwort sprechen musste. Und ich aufgewacht bin und merkte, es ist nicht ein toter Glaube, den ich lebe. Das ist nicht wie Latein, eine Sprache, die man vielleicht gelernt hat, aber die nirgendwo in der Welt gesprochen wird. Wir sagen, es ist eine tote Sprache. Trotzdem gut, wenn man es kann. Aber viel besser ist, wenn eine Sprache, viel besser ist, wenn eine Beziehung lebt. Und viele von uns haben erlebt, wenn wir aus dem Grab unseres alten Lebens ausgetreten sind, haben wir erlebt, ist jemand in Christus, schreibt Paulus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ein paar von euch haben das dieses Jahr schon erlebt. Darüber preisen wir den Herrn. Und so kommt Lazarus aus dem Grab heraus. Und er ist nicht mehr tot, er lebt. Aber er ist immer noch eingewickelt in diesen Leinentüchern und Binden. Und Jesus sagt zu den Leuten, löst das Zeug, das ihr um ihn gewickelt habt. Wenn das neue Leben begonnen hat, dann bleiben manche Bindungen, von denen wir uns trennen müssen. Sie müssen Schicht um Schicht abgewickelt werden, damit wir im neuen Leben Schritte machen können. Am Ende steht der Glaube, wie in unserem Text, viele, die das gesehen hatten, glaubten an Jesus. Und so möchte ich langsam auf die Zielgerade kommen. Jesus, er macht deutlich, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber er meint nicht nur die Auferstehung der Toten im Jenseits. Dieses neue Leben, es beginnt hier und jetzt und wird nach dem Tod fortbestehen. Dieses Leben nach dem Tod, es findet sich in so vielen Kulturen wieder. Eine der ältesten Zivilisationen, die wir kennen, ist ja die ägyptische. Manche von euch haben in diesen Tagen Bibelfilme gesehen, die auf den verschiedenen Sendern liefen. Manchmal tauchten diese Pyramiden auf. Diese Pharaonen, sie glaubten an ein Leben nach dem Tod. Sonst hätten die ganzen Grabbeigaben überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir finden diesen Glauben an ein Leben danach in allen möglichen Kulturen. Und wir merken das, wenn wir ein Grab öffnen und darin diese Grabbeigaben sehen, die man dem Toten für ein Leben danach mitgegeben hat. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Viele fragen sich, was ist das für eine besondere Kraft, die Ostern freigesetzt wurde? Genau, da sind wir. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Darum dürfen wir am Sarg auf Wiedersehen sagen. Darum dürfen wir in einem neuen Leben leben und einer neuen Beziehung leben. Denn Jesus sagt, in diesem Leben schon will ich dich an die Hand nehmen und für dich sorgen. Die wenigsten von uns werden in Schönheit sterben. Die meisten werden krank werden und dadurch sterben. In dieser Zeit der Krankheit, der Schwierigkeiten jeglicher Art, sagt Jesus, da will ich bei dir sein. Dein Leben geht nicht zu Ende. Es ist kein Ausrufezeichen, sondern eher ein Doppelpunkt. Maria und Martha haben das verstanden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Denn Martha antwortet, ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und so kommt die Martha zum Glauben. Sie erkennt, wer Christus für sie ist. Sie glaubt. Einige Tage später ist Jesus wieder in Bethanien bei Maria, Martha und Lazarus zu Besuch. Sie waren dabei, als diese Frau diese Flasche mit dem Salböl zerbricht. Manche haben mich gefragt, was ist Narde? Wir haben es für die, die am Dienstag dabei waren, ein bisschen recherchiert. Nadel ist eine sehr seltene Pflanze, darum ist das Öl so kostbar, dieses Parfum, und es kommt weit weg, aus Indien. Sie zerbricht dieses Parfum-Öl und salbt Jesus mit dieser Duftcreme. Und sie zeigt durch diese Symbolhandlung, genauso wie ich dieses Alabasterfläschchen, allein das Fläschchen war kostbar, zerbrechte, möchte ich zulassen, dass meine eigenen Wünsche und Lebensziele zerbrochen werden. Alles, was ich habe, Herr, soll dir gehören. Ich glaube dir. Das ist es, die Auferstehung von Maria. Das ist der Augenblick, wo sie Ostern erlebt. Obwohl Ostern noch ein bisschen dauern wird. Aber ihr persönliches Ostererlebnis war das. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Ich wünsche mir so sehr, dass viele von euch in ihrem Herzen Ja sagen können. Das glaube ich. Und ich bin voll dabei, dass mein Leben hier beginnt und nicht etwa durch den Tod ein Ende findet. Sagt ihr dazu Amen?